Here is
RNF.
RNF. Der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe. Ja, schon mitten im Januar. Happy New Year habe ich jetzt auch aufgehört zu sagen, weil es jetzt dann auch irgendwie reicht nach 2 Wochen. Heidi, wie lange geht das bei dir immer durch, Happy New Year im neuen Jahr?
Naja, ich glaube, gestern habe ich noch so einen oder anderen Happy New Year gewünscht, aber jetzt ist wirklich vorbei, du hast recht. An und für sich darf man ja, glaube ich, nach altem Brauch, darf man ja, bis man Sauerkraut gegessen hat, oder? Gibt es da nicht sowas? So eine Regel, also von meiner Großmutter weiß ich das.
Die kenne ich nicht, Wolfgang, nee, hast du schon mal gehört?
Nee, die kenne ich auch nicht, dann müsste ich ja mein Leben lang, nee, Quatsch, aber.
jeden Tag.
Jeden Tag, ja. Ja, ich habe gerade noch in einem Gespräch frohes neues Jahr gewünscht, je nachdem, nach Gelegenheit, aber man läuft nicht mehr automatisch jetzt irgendwo hin und sagt frohes neues Jahr. Ne? Will man.
Nein.
Wenn der Tannenbaum draußen ist, dann ist auch das Jahr schon, hat dann schon begonnen.
Eben, so ist es. Und so befinden wir uns auch mittendrin wieder in den spannendsten News der letzten 2 Wochen. Wir haben unseren Zuhörern ja außerdem auch schon alles Gute im neuen Jahr gewünscht. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt in Medias Res mit dem, was passiert ist. Und dann auch direkt in unsere erste Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und in der ersten Kategorie gibt es ehrlicherweise im Moment wenig Finanzzahlen, weil die Firmen, die ihr Geschäftsjahr bis Ende Januar haben, haben natürlich noch nichts veröffentlicht. Und auch die Auswertung des Weihnachts- und Neujahrsgeschäftes liegt auch noch nicht vor. Aber es gibt trotzdem interessante Dinge. Das erste betrifft hier sozusagen das ganze Thema Lebensmittelpreise. Wir stöhnen ja alle darunter, dass die Preise nach oben gegangen sind, dass wir mehr bezahlen müssen. Man kann beobachten, dass die Discounter und die Discount-Angebote der teureren Lebensmittelunternehmen jetzt wieder Konjunktur haben und sehr stark nachgefragt werden. Ja, und jetzt hat sich der Chef von Edeka an die Öffentlichkeit gewandt und hat die Preistreiberei der Hersteller beklagt. In dem immer wieder schon seit geraumer Zeit schwelenden Streit um Einkaufspreise wirft der Edeka-Vorstandsvorsitzende Markus Moser den großen Lebensmittelherstellern deutlich überhöhte Forderungen vor. Er sagte, für 2023 liegen uns massive Preisforderungen der großen Markenkonzerne auf dem Tisch und das zusätzlich zu den Preiserhöhungen, die bereits im vergangenen Jahr in Deutschland und Österreich und anderen Ländern durchgesetzt wurden. Und sagt er, dagegen wehren wir uns, das machen wir nicht mit. Klar, es gibt jedes Jahr große Diskussionen und Verhandlungen für alle Ketten mit den Lieferanten um die Konditionen. Aber auf einige Preiserhöhungen will sich Edeka diesmal nicht einlassen und im Zweifelsfall auch die Regale eher leer stehen lassen. Das Gleiche betrifft auch Rewe. Also Edeka sagt, die Lieferanten fordern jetzt 1,2 Milliarden Euro Preiserhöhung, nicht pro Artikel, aber ne, insgesamt ist das Volumen, was man an Beschaffung mehr rechnen muss. Das ist auf das, was es im letzten Jahr bereits an Preiserhöhungen schon gegeben hat. Da sind auch schon 1,5 Milliarden eingefallen. Also das treibt natürlich dann die Verbraucherpreise. Ja, der ist dagegen. Ich finde das gut. Ich finde es auch richtig, dass es hier an die Öffentlichkeit wendet. Ich glaube nicht, dass das ein Marketing-Gag ist, so nach dem Motto, wir machen jetzt mal auf unsere guten Preise aufmerksam, sondern es dient einfach der Erklärung, dass es so nicht weitergehen kann. Also jetzt hier zum ein Beispiel. Pepsi will bei Edeka und Rewe zum Beispiel 30% Preiserhöhung für Cola und Chips durchsetzen. Ja? Ziemlich, 30% finde ich ziemlich happig, muss ich sagen.
Wahnsinn,
ne? Und auch nicht angemessen, ja. Und da finde ich das gut, dass die Supermärkte hart bleiben wollen. Dann gibt es eben die Produkte eine ganze Zeit lang nicht mehr. So lange, bis sie begriffen haben, sie müssen sich auf andere Dinge einstellen. Und ich glaube, dass die Supermärkte und vor allen Dingen die Kunden da an dem längeren Ende sitzen werden und sagen, ja, wir können auch auf Dinge verzichten, wenn sie zu teuer sind. Ja, und viele Erhöhungen sind ja gar nicht nachzuvollziehen.
Aber wie kann man sich das denn vorstellen, Wolfgang? Also da kommt jetzt so ein Pepsi, will da das Cola oder die Chips da reinpacken und sagt, okay, ihr sollt das jetzt 30% teurer verkaufen oder schon?
Nein, die Einkaufspreise gehen um 30% in die Höhe. Und damit ein Unternehmen dann noch was verdienen kann, müssen sie auch die Verkaufspreise entsprechend anpassen. Und häufig sagen dann die Hersteller, naja, dann müssen die ein bisschen weniger Kalkulationen aufschlagen. Aber die Lebensmittelunternehmen, die schlagen schon recht wenig auf. Und insofern sagt dann der Lebensmittelhandel, der sagt, so liebe Hersteller, ihr müsst mal ein bisschen Luft rauslassen, denn wenn wir uns eure Bilanzen angucken, und das kann man ja zum Beispiel auch bei Pepsi, dann stellt man fest, dass die horrendes Geld in den letzten 3 Jahren verdient haben. Ja, Edeka hat auch genug verdient, keine Frage. Aber wir als Verbraucher, wir haben das alles gezahlt. Ja, und wir als Verbraucher sind auch diejenigen nur, die das wieder ändern können, indem man eben ganz bewusst das einkauft, was man sich leisten kann und preiswerter teilweise einkauft. Und das wird die Preise auf Dauer runterdrücken und das wird eben nicht erlauben, dass die Preiserhöhungen durchzusetzen sind. Aber dazwischen sitzt eben, zwischen dem Lieferanten und dem Kunden sitzt eben ein Lebensmittelhändler. Der sitzt genauso in der Klemme wie wir auch. Ja,
ja, naja. Der muss auch auf seine Margen achten. Danke, genau. Edeka. Keep on fighting for us.
Ja, genau. Und sagen wir mal so, es gibt im Moment eben auch ganz viel Kritik an versteckten Preiserhöhungen und es beschweren sich immer mehr Menschen bei der Verbraucherzentralen über schrumpfende Packungsgrößen. Und naja, und im Moment ist es so, dass die Verbraucherzentrale aufgerufen hat, dass Kunden abstimmen, welche Artikel besonders teurer waren. Da geht es im Moment um Rama, Pringles, Calgon, Waschmittel, Goldbeeren und Käseprodukte. Und ganz an Nummer 1 steht Rama. Da schrumpft der Inhalt von 500 auf 400 Gramm bei gleichbleibendem Preis, Verkaufspreis, also eine Verteuerung von 25%. Haribo mit seinen Goldbeeren gehört auch dazu. Die Lieferanten geben immer Erklärung ab, warum denn alles teurer geworden ist in der Beschaffung. Aber ich finde, das nimmt schon einige unverschämte Ausmaße an. Ja. Also, und das sind alles Beispiele, da wird mit harten Bandagen jetzt gekämpft und die Verbraucher sozusagen stehen auf der Seite. Die wollen günstige Produkte haben, weil sie mehr können sich nicht leisten. Und es ist gut so, weil es den Druck konstant erhöhen wird, dass man seine Preispolitik als Unternehmen schärfen muss und überdenken muss. So, und dann habe ich noch eine Meldung von Galeria. Die sind ja gerade im Insolvenzverfahren. Wir hatten schon darüber berichtet, dass es auch Interessenten gab. Die wollten irgendwie ein Netzwerk von Stores übernehmen. Hatten wir damals schon gesagt, das klingt alles irgendwie ein bisschen komisch, ne? Von Büro.de. Das ist auch mittlerweile geplatzt. Überrascht mich nicht. Vielleicht hat er jetzt ein paar Möbel mehr verkauft, weil er Bekanntheit bekommen hat. Ich weiß es nicht, aber ich habe das für ein unseriöses Angebot von Anfang an gehalten. Aber jetzt sickert so langsam durch, wie der Vorstand und der Insolvenzverwalter mit den Restfilialen vorgehen wollen und wie die strukturiert werden soll. Also man will mit einer dezentraleren Struktur in die Zukunft gehen. Nur jede etwa dritte Galeria-Filiale soll eine Bestandsgarantie erhalten, also nicht mehr 2/3 bleiben erhalten und 1/3 wird abgegeben, sondern jetzt hat sich das genau umgedreht. Das ganze Unternehmen soll eben auch so dezentral organisiert werden, dass man vor Ort bei den Häusern mehr Entscheidungskompetenz bekommt und das einkaufen kann, was für die Kunden vor Ort das Richtige ist. Ja, naja, also ganz ehrlich, ich bin mir da nicht so sicher, ob das ausreichend ist. Also sehr spannend hört sich das für mich nicht an. Jetzt auf einmal lädt man dann die Schuld auf oder wird man dann laden auf den armen Filialleiter und Geschäftsführer vor Ort, der jetzt einkaufen kann, was er will, wie man das kontrollieren will, wie man Limitplanung machen will, wie man das mit dem Onlinehandel verbinden will und verknüpfen will. Das erläutert sich mir, das erschließt sich mir nicht. Das sind jedenfalls im Moment die Pläne, die so durchgesickert sind. Und ich würde den Damen und Herren dort dringend empfehlen, doch mal zu gucken, was die erfolgreichen Warenhäuser auszeichnet. Und von denen sind ja auch einige aus dem Kaufhof Karstadt-Konzern abgegeben worden. Und die laufen wesentlich besser. Ne, so ein KDW, Alsterhaus oder Oberpollinger in München. Was machen die anders? Ja, die haben erstens starke Marken. Die haben vor allen Dingen persönlichen Service. Die haben eine ansprechende Warenpräsentation und die haben auch eine interessante Ladengestaltung mit interessanten Zusatzangeboten, sodass man da gerne reingeht. Das kann man hier ganz in Hamburg ganz schön beobachten. Das Alsterhaus ist voll und lebt und dann geht man 500 Meter weiter in einen riesen Karstadt, der eigentlich alles haben müsste und trotzdem denkt man, meine Güte, ist das hier langweilig. Ja. Deshalb habe ich große Zweifel, ob all diese Bemühungen richtungsweisend sind und das Unternehmen retten werden. Aber wir werden sehen.
Klingt jedenfalls nicht danach. Also wie jetzt das die Lösung aller Probleme sein soll, ist mir auch ein Rätsel. Noch dazu muss der Geschäftsführer dann so wahrscheinlich für größere Investitionen sowieso dann wieder zur Zentrale sich alles freigeben lassen. Und dafür wird kein Geld sein.
Ja,
also,
genau.
Ja.
So ist
nochmal ein letzter Versuch in die richtige Richtung zu kommen.
Mhm.
So viel dazu. Wir schauen mal, was es in unserer nächsten positiveren Kategorie Neues gibt und was die Unternehmen da vielleicht ein bisschen richtiger machen als Galeria Karstadt Kaufhof.
Neue Öffnungen und neue Formate.
Wunderbar, und ich starte gleich mit einem ganz tollen Projekt, das Kunst mit dem Handel verbindet, habe ich ja besonders gern. Diesmal berichte ich über eine weitere Kooperation. Es ist ja nach 2012 die zweite von der mittlerweile 93-jährigen japanischen Contemporary-Künstlerin Yayoi Kusama, die ja bekannt ist für ihre Polka-Dots und Kürbisse, mit der Marke Louis Vuitton. Man hat es gesehen, jetzt weltweit wurde die Kampagne an den ikonischen Plätzen umgesetzt und gezeigt. Also Harrods London, dann New York Fifth Avenue, Chengdu, Hangzhou, rundherum Paris, Champs-Élysées etc. Und im Store im Fifth Avenue, da ist 1 East 57th Street, malt eine lebensechte Roboterversion derzeit die berühmten Flecken auf dem Schaufenster. Also man glaubt fast, sie steht da drinnen und malt, aber es ist wirklich ein ganz originalgetreuer Roboter, der dort steht und die Punkte eben auf die Innenseite des Schaufensters malt. Auf der Fassade des Gebäudes ist ein riesiges Foto der Künstlerin mit ihrer neu gestalteten Tasche zu sehen. Es ist inzwischen, die Kooperation ist inzwischen auf mehr als 450 Stücke angestiegen, aber nicht nur mit Taschen und Düften. Es gibt auch einen tollen Travel Trunk, innen verspiegelt und außen mit den Punkten, also ganz, ganz toll gemacht. Neben dieser Innovation und dieser Darstellung in der Fifth Avenue wurde auch im Meatpacking District ein Pop-up-Raum eröffnet, der sich direkt gegenüber vom Whitney Museum befindet und an Kusamas legendären Infinity Room Mirrors, also wo die Spiegelkugeln in verschiedensten Größen überall im Raum zu finden sind, erinnert. Dort findet man natürlich die Artikel der aktuellen Kollektion und das bis Ende April 2023. Also für alle, die nach New York reisen sollen in nächster Zeit, bitte dorthin fahren. Also das zahlt sich sicher aus. Es gibt auch eine zweite Auslage im März, die wird dann anders gestaltet werden. Wenn Sie aber noch mehr Lust auf Kunst von Yayoi Kusama haben sollten. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn er halt dann bald eröffnet wird, den neuen Grand Central Madison Terminal zu besuchen. Dort soll man auch einiges noch vorfinden.
Ja. Klingt jedenfalls super. Wer noch kein Geburtstagsgeschenk hat, so ein Louis Vuitton-Taschel, will ich schon mal nehmen. Ich habe Mitte April Geburtstag vorhin.
Ja. Ich schon früher. Aber es kostet, Aber es ist wirklich toll geworden, also mit den Punkten. Also ich finde diese Serie ganz, ganz toll. Also mir gefällt die am allerbesten.
Das glaube ich einfach. 450 Stück, da ist das sicher ein stolzer Preis, den man dafür zahlen darf. Und genau, Heidi, du hast ja morgen Geburtstag, richtig?
Oh.
Ja. Vorgeburtstagskind.
Ja.
Jetzt aber
Dafür kann ich ja nichts. Ich muss ja meiner Mama gratulieren und danken, dass sie mich da vor ein paar Jahren halt geboren hat. Also insofern alles gut.
Auf jeden Fall. Heidi Birthday-Folge. Aber ja. Ich würde sagen, wir bleiben gleich bei Art. Sowieso auch ein Lieblingsthema von dir, Heidi. Und zwar auch im Zusammenhang mit Department-Stores, die ja einiges richtig machen. So wie es Wolfgang vorhin erwähnt hat. Nämlich Selfridges. Eine kleine Side-Note, weil wir immer sowieso von den Schaufenstern dieses Department-Stores begeistert sind. Die haben dieses Jahr für 2023 sich wieder was Cooles einfallen lassen. Auch eine Kooperation mit 5 Künstlern, die im Laufe des Jahres da eben Fenster bespielen werden. Und zwar mit 2D-Werken. Diesen 2D-Ansatz nehmen sie eben jetzt als direkten Kontrast zu dieser sonst sehr immersiven und digitalen Welt, die sie sonst präsentieren. Und es soll eben auch in diesen anhaltenden, schwierigen Zeiten das positive Denken fördern. Das heißt, diese Artworks sind da, um die allgemeine Stimmung zu heben. Und man findet die dann in Birmingham, Manchester und London unter der Initiative Selfridges Celebrates und soll da eben an die kleinen Dinge des Lebens erinnern, dass die eben auch Spaß machen. Bin gespannt und fand das einen ganz süßen Ansatz.
Schaut ganz toll aus. Ja. Also ich habe mir die Fotos schon angeschaut, also wirklich ganz, ganz toll gemacht.
Genau. Wir werden es beobachten und fotografieren, wenn wir mal wo vorbeimarschieren. Also, wir bleiben bei, ja, auch was man schon fast Kunst nennen kann, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar in Texas. McDonald's eröffnet hier nämlich jetzt die erste Filiale ohne menschliches Personal und geht damit einen Schritt in die Richtung, die vielleicht die Lösung der Probleme sein könnte, von denen wir letztes Jahr immer berichtet haben, nämlich Personalmangel. Und zwar werden jetzt hier in dieser Filiale Burger, Pommes und auch alles andere, was McDonald's anbietet, übers Fließband geliefert und von Robotern auch zubereitet. Das heißt, man kann da übers McDrive draußen bestellen. Das wird dann geliefert. Es gibt auch eine eigene App, da kann man auch vorab bestellen. Und man kann natürlich auch reingehen, da gibt es dann auch diesen Self-Order-Terminal und einen Schalter, wo dann eben übers Fließband die Produkte und das Essen geliefert werden. Zweck dieser vollautomatisierten Filiale ist es, den Kunden noch schneller als zuvor zu bedienen. Also der soll je schneller als je zuvor bedient werden, sodass das Fastfood dann wirklich noch ratzfatzer am Teller ist. Ja. Und zwar ein Influencer, nämlich Foodie Münster, hat das Konzept getestet und war auch ganz zufrieden geschmacklich, hat auch gar nichts dazu beanstanden gehabt. Er hat gemeint, also Schönheitswettbewerb werden die jetzt keinen gewinnen. Scheinbar waren die Burger dann vielleicht nicht ganz so top wie von Menschenhand zusammengesetzt. Aber ja, solange der Geschmack gut ist, im Bauch kommt dann eh alles zusammen, war es ja dann gut. Bin mal gespannt, ob ähnliche Teststores auch bei uns in Europa da gelauncht werden.
Wir werden in jedem Fall berichten, würde ich einmal meinen.
Auf jeden Fall. Es ist interessant. Manche vermissen halt den Menschenkontakt und andere sagen, super, jetzt muss ich mit niemandem mehr reden. Ist ja dann auch immer so eine Persönlichkeitssache, aber ja, wenn es auch kein Personal gibt, dann ist das vielleicht eine gute Alternative.
Ganz genau.
So ist es. Heidi, das nächste Opening, von dem du uns berichtest, ist aber nicht voll automatisiert, oder?
Nein, gar nicht. Aber ich bringe wieder uns zurück nach London. Und zwar wurde da angekündigt, dass es sich nun um die Eröffnung des ersten Stores der Firma On in Europa handelt, die am 10. Februar eröffnet werden soll, und zwar in der Regent Street 169 bis 173. Es gab ja mal 2020 die Eröffnung von On in New York, und auch ein Pop-up wurde im vergangenen Jahr in London bereits getestet. Aber nun, wie gesagt, in weniger als einem Monat kommt jetzt dieses große, über drei Stockwerke Geschäft zur Eröffnung. Es soll auch ein saisonaler Knotenpunkt werden für die Laufsportgemeinde. Dienen das untere Erdgeschoss, also das untere Geschoss des Ladens, beherbergt einen flexiblen Raum für Pendels, Workouts, Events, auch eine Pop-up-Bar soll es dort geben. Im obersten Stockwerk gibt es dann für die Kunden die neueste Technologie im Einzelhandel, darunter eine hochmoderne Wand mit allen Modellen und Größen. Es soll auch sehr viel mit immersiven Erlebnissen gearbeitet werden. Also da kann man sich einiges dann quasi anschauen. Und Mitbegründer David Alemann hat eben verkündet im Vorfeld, Swiss Energyring bedeutet für uns, dass wir die Technik und die natürliche Welt lieben. In unserem Geschäft in der Regent Street haben wir beides auf innovative und überraschende Weise kombiniert. So viel dazu. Gezeigt wird erstmals das gesamte Sortiment der Damen- und Herren-Kollektion, weil es gibt ja nicht nur mehr die Schuhe, sondern die Kollektion wurde ja um Apparel, also um Textil erweitert. Also London ist wieder mal eine Reise wert, natürlich, neue Eröffnungen. Wir haben ja auch berichtet, dass Alpha Tauri vor nicht allzu langer Zeit in der Regent Street eingezogen ist, in einer der vergangenen Folgen. Und ja, und jetzt halt On.
Ja, sehr schön zu sehen, dass die auch weiter expandieren mit Direct Retail sozusagen. Ne? Seht auch immer mehr Schuhe auch in den Gyms an den Menschen.
Ja, die sind sehr erfolgreich, wirklich.
Ich muss jetzt immer schauen, ich brauche auch neue für meinen High Rocks. Weiß nicht, ob das dann die richtigen sind, weil die sind ja O&N Running, ist ja mehr Running. Ich brauche irgendwie sowas Crossfit-mäßiges. Aber ich glaube, ich werde da auch mal reinschlupfen.
Ganz bestimmt. Also, und ich meine, wenn man bedenkt, vor 12 Jahren gegründet in der Schweiz und jetzt, die haben schon ganz gut performt. Also
absolut.
Da gibt es gar nichts. Ein Erfolgsmodell.
Ja.
Super, genau. Weiter so. Dann schauen wir, was es in unserer nächsten Kategorie
Neues aus dem
Metaverse.
Ja, und zwar, es tut sich ja enorm viel im Metaverse. Man glaubt es ja nicht. Die einen oder anderen natürlich werden das Ganze skeptisch betrachten. Ist es ja nach wie vor natürlich zu einem gewissen Grad. Gibt ja viele Metaversen, wie wir schon gehört haben und gelesen haben. Sehr viele Modedesigner verwirklichen sich gerade. Gibt sehr viele, also Modenschauen und auch mit Kunst gibt es das eine oder andere Metaverse. Aber ich habe einen Bericht gefunden vor wenigen Stunden, eigentlich. Und zwar hat sich Douglas mit Shiseido zusammengetan und hat ein Beautyverse kreiert. Und da gibt es jetzt einen unterhaltsamen, spannenden Einblick in die Welt der Shiseido Hautpflege bei Douglas. Und das dauert jetzt, also man kann das 2 Wochen nun erleben. Ich war gerade vorher wieder drin, also man macht sich da seinen Lookalike-Avatar, kann in Tokio das Beautyverse erkunden und auch Arcade-Spiele spielen. Also das sind zwei Levels. Da killt man dann böse Viren. Also es ist recht lustig in 30 Sekunden. Also ich habe es geschafft, ich war flott genug. Und man kann auch das Shiseido-Gebäude finden, wo eine individuelle Hautanalyse bekommt. Also wo man eine individuelle Hautanalyse bekommt, das habe ich auch gemacht. Und zwar gibt es da einige Fragen und am Schluss wird das beste Shiseido-Produkt angepriesen, das für die Haut am besten passt, also für diese Themen, die man eben angegeben hat. Und natürlich logischerweise, und das ist gut, da kommt man dann gleich mit einem Mausklick auf die Seite vom Douglas Online-Shop und kann dann gleich bestellen. Ja, das ist ganz gut gelungen und wird jetzt natürlich auch dementsprechend beworben werden. 360 Marketing, gerade Marketing-Aktivierungskampagne, also es werden dann sicher in Social Media Plattformen etc., da wird sicher ein ziemlicher Boost kommen, aber es ist ganz lustig und wie gesagt, so dazwischen ein bisschen so spielen und sich ein bisschen ablenken, wenn man gerade bei einem Gedankengang ist, wo man nicht gerade schnell weiterkommt. Das ist ganz interessant. Diese Initiative ist eine echte Teamleistung der Kollegen von Douglas und Shiseido. Den Link vernetzen wir ja dann eh wieder und dann kann sich jeder, der will, ein Bild machen davon.
Sehr gut. Lassen wir uns auch mal unsere Avatarhaut analysieren. Douglas, wieder hier, seit Jahresbeginn dabei. Wir machen wieder einiges richtig.
Ganz genau.
In dem Sinne wollen wir in unsere nächste Kategorie reinschauen. Und zwar haben wir euch ja versprochen, dass wir jeden Monat eine Marke, die wir in dem Monat für besonders gehalten haben, präsentieren werden. Und so machen wir das auch diesen Monat, nämlich Brand of the Month, January. Und zwar habe ich mir hier ausgesucht FTC Kashmir, Fair Trade Kashmir, passend zu der noch kalten Jahreszeit, eine kuschelige Brand, wobei der Jana, glaube ich, ja auch relativ warm ist im Vergleich zu sonst. Aber nichtsdestotrotz, Kashmir geht immer, würde ich mal sagen. Die haben ihren Sitz, das ist ein Familienunternehmen, das 2003 gegründet wurde und sich eben als Strickfashion-Spezialist im Premium-Bereich bereits auf jeden Fall etabliert hat. Die sitzen in der Schweiz, die Familie Knesowitsch, nämlich der Vater und auch der Sohn und die Tochter, die jetzt auch immer mehr und mehr in das Business einsteigen. Und was ich einfach super spannend finde, ist, dass jeder Prozessschritt hier wirklich vertikal ins Unternehmen integriert wurde und somit auch Teil von FTC ist. Die gesamte Wertschöpfungskette ist hier also wirklich von der Familie und dem Unternehmen selbst gesteuert. Und was zum Beispiel ganz cool ist, die haben ihre eigene Farm auch in China. Da sind 30.000 Kaschmirziegen, wo auch genau transparent man weiß, was jede Ziege da zum Essen bekommt. Ja? Dann wird das in der eigenen Manufaktur alles hergestellt und auch im eigenen Warenhaus verpackt. Das heißt, jeder Schritt ist da transparent dargestellt. Und warum ist das jetzt auch alles so besonders? Weil das ist ja auch alles zertifiziert. Letztes Jahr hat das Unternehmen nämlich den Ökotex Made in Green das Zertifikat erhalten und ist somit das einzig vertikale Kaschmir-Label mit diesem hohen Standardzertifikat. Fand ich einfach mal erwähnenswert, dass sich da wirklich Unternehmen auch so etwas vornehmen, alles green machen und da wirklich so ihren Purpose auch verfolgen.
Super, ja, ganz toll.
Das finde ich gut, ja. Ich hoffe, die Kunden wissen das auch zu würdigen, denn umsonst gibt's das nicht.
Das auf jeden Fall, ne? Klar hat dann auch diese Qualität auch ihren Preis. Die Story muss an den Mann gebracht werden oder an die Frau, sodass man auch weiß, was man da trägt. Aber in dem Fall weiß man dann auch wirklich, was man trägt, wenn man es dann vermittelt bekommen hat. Mhm. Ne?
Ja.
Gut, von unserer Marke des Monats jumpen wir in unsere letzte Kategorie. Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, und da landen wir beim Rind des Monats. Denn ein ausgestopftes Rind bei Edeka hat für viel Aufregung gesorgt. Schwarzes Fell, gelbe Ohrmarken, das Schild Anton um den Hals. Und mit diesem ausgestopften Ring wollte ein Supermarkt in Brandenburg Aufmerksamkeit generieren. Naja, das gelang ihm auch, aber allerdings wohl nicht ganz so wie beabsichtigt. Anton, das ausgestopfte Rind, war nämlich als Deko inmitten einer Holzsteige mit Leberwurstgläsern platziert. Und Menschen aus dem Netz warfen dem Händler einen unsensiblen Umgang mit Tieren vor. Dann von der Tierrechtsorganisation PETA gab es dann den Vorschlag, das Fleisch auf einem Haken und mit triefendem Blut am Boden zu präsentieren, aber das fand auch keinen Anklang. Der Händler hat das wieder weggeräumt und der aktuelle Aufenthaltsort von Anton, der natürlich nicht lebt, ne, das war ja ausgestopft, ist nicht bekannt.
Eieiei. Worüber man sich wieder hier, was hier wieder alles für Furore sorgt, ne?
In der Tat, ja.
Ganz genau.
Aber, dann, Heidi, bei Jumbo war auch einiges los, oder? Nicht nur bei Edeka.
Wir sprechen jetzt von der niederländischen Supermarktkette Jumbo und die hat jetzt Folgendes gemacht, und zwar die will jetzt keine zweite Kassa, bitte. Was heißt das? Wir kennen das, wir sind beim Lebensmittelhändler und dann ist die Kasse, aber stellt an und sind dann sämtliche Leute vor einem und dann schreit von hinten jemand hervor, zweite Kasse bitte, und das dröhnt dann in alle Richtungen. Jumbo verfolgt dann einen anderen Ansatz. In mehr als 200 Filialen wurde die sogenannte Kletzkasse, was so viel bedeutet wie Plauderkasse, eingeführt. Da geht alles viel langsamer und gemütlicher zu. Das Konzept soll den Menschen die Möglichkeit geben, sich mit den Kassiererinnen oder mit den Personen davor und danach ein bisschen unterhalten zu können und auszutauschen, ganz ohne Stress. Und zweite Kassa-Rufe sind eben dort quasi verpönt. Das Ganze hat begonnen schon 2019, wo man eine Testphase gestartet hat und sukzessive eben immer mehr Filialen in dieses Projekt eingebunden hat. Es ist auch entstanden im Rahmen der Regierungskampagne One Against Loneliness, weil ja besonders ältere Personen häufig unter Einsamkeit leiden und diese Kletzkassen seien eben ein Mittel, dem Ganzen entgegenzuwirken. Also finde ich eine tolle Idee.
I love it. Ich werde auf jeden Fall, dann wird schon mal ins Körberl oder ins Wagerl, Einkaufswagerl vom Vorder- oder Hintermann oder Frau reinschauen. Vielleicht ein bisschen Essensinspiration, Rezeptideen holen. Also ja, wenn man damit genügend Zeit hinkommt, dann auf jeden Fall lustig. Wäre ich definitiv dabei.
Ja, aber bitte, Anna, du bist ja sowieso öfter dort in dieser Umgebung. Bitte berichte dann einmal, wie deine Erlebnisse bei Jumbo waren.
Auf jeden Fall. Ich werde in den nächsten Jumbo reingehen und nach der Kasse Ausschau halten. Und mein Niederländisch praktizieren. Na bitte, schau, ja. Haben wir jetzt noch die Kerte
im Ende gefunden. Super.
Ja, nicht ganz so sozial, oder es ist vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, ist Shopify. Da habe ich nämlich auch eine lustige Meldung gelesen. Shopify hat jetzt nämlich zu Beginn des Jahres 2023 automatisch alle Termine mit mehr als zwei teilnehmenden Personen aus den Kalendern der Angestellten gelöscht. So, das sollte jetzt dann zwei Wochen, sind die jetzt dann weg. Und die Mitarbeiter haben dann Zeit, ganz genau darüber nachzudenken, welche wieder eingeführt werden. Und das Ganze mit dem Ziel, ja, die Operation zu beschleunigen, nicht so viel in Meetings rumzulungern und sich tot zu sprechen. Bin gespannt, ob wir dann von positiven oder positiveren Zahlen von Shopify berichten können, nachdem dieses eingeführt wurde.
Ja, das ist ja klasse. Mal sehen, wie lange das anhält.
Ja. Oh ja.
Hätte ich ja gebraucht, dass mir da irgendwer sagt, welche Meetings ich für efficient halte und wenn nicht, würde ich schon den Mitarbeitern selbst vertrauen, das zu steuern.
Ich habe hier auch noch eine sehr schöne Nachricht, die wird alle Damen erfreuen, die gerne shoppen gehen, weil ihr Shoppingverhalten kann noch getoppt werden. Und zwar hat man 19 Prinzessinnen und Königinnen aus Europa so ein bisschen gestalkt und ihre Bekleidungsausgaben berechnet und eine kleine Hitliste erstellt, ja, was die im Jahr 2022 für Bekleidung ausgegeben haben. Und dazu gehören solche Bekannten wie Katie aus, die Prinzessin von Wales, Mary aus Dänemark, Maxima, die Königin von Niederlanden, Mette Merit aus Norwegen, Letizia aus Spanien, Madeleine aus Schweden. Also alle sind dabei, insgesamt 19. Und diese 19 Damen haben 2022 für Bekleidung und Accessoires, das ist noch nicht mal Schuhe mitgerechnet, weiß ich nicht, 2,36 Millionen Euro ausgegeben. Ja? Und zwar sind das insgesamt 1.359 Kleidungsstücke, für die man die Kosten ermittelt hat und da geschätzt hat. So, und jetzt die Frage an euch, was denkt ihr, wer hat am meisten ausgegeben und wer hat am wenigsten ausgegeben, spontan? Wer steht für Verschwendung, wer steht für Sparmaßnahmen?
Oh, ich kann mir vorstellen, dass die Niederländer ganz brav unterwegs waren, ehrlich gesagt. Dass sie ja nicht so viel ausgegeben haben.
Die Norweger auch. Also die Nordländischen, glaube ich, die waren eher sparsam.
Ja, genau. Die waren eher so Mittelfeld und weiter hinten, genau. Also Nummer 1, und zwar mit weitem Abstand, war Fürstin Charlene aus Monaco. Die hat sich 65 Kleidungsstücke gekauft und hat dafür, haltet euch fest, 730.000 Euro ausgegeben. Das heißt, der Durchschnittspreis pro Stück beträgt 11.400 Euro. 11.400 Euro pro gekauften Bekleidungsteil. Ne? Das ist sozusagen Spitzenplatz, und zwar, man muss auch sagen, wenn man den Link aufmacht, sieht man das mit weitem Abstand vor allen anderen. Und auf dem letzten Platz, also wer hat am wenigsten ausgegeben, das war Madeleine von Schweden. Sie kaufte 38 Teile im Jahr 2022 zu einem Preis von 18.200 und die landete bei einem Durchschnittspreis, wie das hier die Organisation ermittelt hat, von 550 Euro. Also das klingt nach hochwertiger Markenkleidung, aber sicherlich nicht nach Juwelen und teurem Schmuck, was sie da ausgegeben hat. Naja.
Vernünftig, klingt vernünftig.
Ja, also mir tun die Damen natürlich einerseits leid, weil sie werden da sozusagen verfolgt und das wird alles dann veröffentlicht, was sie da eingekauft haben, und andererseits, ja, verfügen sie ja ganz offensichtlich über die Mittel, um solche Ausgaben zu tätigen, und ich finde, so für 11.000 Euro im Schnitt pro Teil auszugeben, da muss man ja schon ein bisschen was auf der Kante haben. Ne?
Die Monegassen sind ja nicht gerade für Bescheidenheit, glaube ich, bekannt. Und was mir nur so leid tut bei all diesen Kleidungen, ich meine, die werden ja meistens nur ein, zweimal getragen, nicht? Man muss sich ja das einmal vorstellen.
Da haben wir auch mal Secondhand einen Sinn, ne? Sie sollten jetzt mal hier ihre Dinger versteigern und für einen guten Zweck dann spenden nach diesem Artikel. Ja, Respekt auch an die Journalistinnen, die das hier ausfindig gemacht haben. Die sind sicher einige Bildzeitschriften durchgegangen über das Jahr.
Ja, genau, ja.
Aber wenn man schöne Kleidung sich anschauen möchte, jetzt im Moment im Heidi-Horten-Museum in Wien gibt es jetzt eine Ausstellung, wo man dann ihre Kleider auch anschauen kann, aber auch die Zeichnungen von Yves Saint Laurent und so weiter und Dior, also das zahlt sich schon aus für Modeinteressierte, die ein bisschen mit alten, schönen, wunderbaren, einmal wahrscheinlich getragenen Stücken sich den Nachmittag vertreiben möchten.
Ja, genau.
Guter Tipp, guter Input. vielen Dank. Ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende. Gossip hier wieder gut abgeschlossen und den ganzen Podcast. Vielen Dank für die erste, sage ich mal, unter Anführungszeichen normale Folge in diesem Jahr. Danke fürs Reinhörchen. Wir freuen uns auf euer Feedback und ich freue mich jedenfalls schon auf die nächste Folge.
Ich auch. Viel Spaß.
Alles Liebe.
Bye, bye. Tschüss.